Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein neuer Monat hat angefangen und natürlich eine neue Sendung. Herzliches und es begrüßen Sie recht herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holtorf.
Ja, ich hoffe, wir haben heute wieder einiges Interessantes, worüber wir berichten. Und das am wohl wärmsten Tag des Jahres. Hier bei uns im Studio ist es auch so richtig schön heiß. Also bitten wir um Verständnis, wenn wir mal seufzen oder stöhnen. Ja, liebe Leute, es ist so, überall in den Nachrichten hört man derzeit von der Hitze, vom Klimawandel. Die Bauern, die stöhnen ganz besonders, weil sie voraussichtlich sehr schlechte Ernten einfahren werden. Aber auch die Bauern müssen sich wohl zukünftig an der neuen Situation orientieren und müssen ihre gesamte Produktion etwas danach orientieren. Dass es auch geht ohne große Verluste, das wollen wir heute am Landgut Klamroth in Westerhausen demonstrieren. Das ist in unserer Reihe, die wir begonnen haben, regionale Erzeuger und Hoflehen. Die Familie Klamroth in Westerhausen ist eine alteingesessene Bauernfamilie. Und der Chef im Grunde genommen, der Familienchef Kurt Henning Klamroth, hatte eigentlich Maschinenbau studiert und war bei Saat- und Pflanzgut zu DDR-Zeiten beschäftigt. Nach der Wende gleich übernahm er den väterlichen Hof wieder und begann wieder neu mit Landwirtschaft und zwar im Speziellen mit Milchvieh. Die ganze Landwirtschaft dort wurde aber gleich so angelegt, dass entsprechende Äcker und Wiesen dazu kamen und dass fast komplette Futter selbst produziert wird. Nun weiß jeder, wie problematisch das mit Milchvieh bzw. mit Milch ist. Die Preise sind im Keller und es ist ein ständiger Absatzkampf. Das hat dazu geführt, dass sich die Kinder vom Chef auch darüber Gedanken gemacht haben. Der jüngste Sohn hat auch Landwirtschaft studiert und übernimmt dann in Zukunft das Gut als solches. Und die jüngere Tochter, Sophie Emma, hat schon während des Studiums überlebt und wollte dann die entsprechende anfallende Milch zumindest zum Teil selbst verarbeiten. So ist die Idee entstanden zu einem größeren Hofladen. Sie hat dabei Unterstützung bekommen von ihrem Freund, mit dem sie zusammen auch Landwirtschaft studiert hat. Man hat sich dann weitergebildet, weil es an der Universität nun mal nicht gelehrt wird, wie man Käse macht und wie man Milch verarbeitet, hat entsprechende Lehrgänge besucht und dergleichen und hat dann in Westerhausen einen Bauernladen eröffnet. Das ist ein ziemlich großer neuer Bau, der schon fast ja die Dimensionen eines kleinen Lebensmittelgeschäftes hat. Haben angefangen mit Fleisch und Wurst und mit eigenen Milchprodukten. Sie haben es als sehr großes Risiko damals angesehen, in solch einem kleinen Dorf, ja, weit ab von Hauptstraßen. Aber die Qualität hat die Leute schnell überzeugt.
Und es hat sich rumgesprochen, denke ich mal.
Es hat sich rumgesprochen. Die Milchprodukte sind sehr begehrt. Käse, Quark, Milch, viele Sorten Joghurt, die hergestellt werden, saisonal bedingt. So, dann kam Fleischverarbeitung dazu, Wurst, Grillgut und alles mögliche andere. Und so hat sich das weiterentwickelt. Jetzt ist es ein Erzeugerladen, der Säfte, der Nudeln, der Eier, der Obst und Gemüse, Kartoffeln anbietet, der Wein anbietet und vieles mehr. Dieser Hofladen, wie gesagt, mit der Qualität, die er bietet, und mit dem ganzen Ambiente, muss man sagen, der ist eindeutig die Handschrift von Sophie Klamroth trägt, hat sich in der Region einen äußerst guten Namen gemacht. Mittlerweile ist es so, dass, wenn man dort vorfährt, eigentlich immer Autos dastehen und man auch häufig Kennzeichen sieht aus Braunschweig, Salzgitter und sogar noch weiter weg.
Ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeugnis sozusagen.
Ja, und das zeigt, dass es auch anders geht. Ne? Diese Monokulturen heutzutage teilweise in der Landwirtschaft, ne? Oder dieses Fixieren auf einen Schwerpunkt nur, Milchproduktion oder Fleischproduktion, oder das wird wohl keine Zukunft haben. Ich kann also jedem nur empfehlen, das Gut Klammroth in Westerhausen mal aufzusuchen. Man kann von vielen Produkten süchtig werden.
Und hast Gut, du auch ein Produkt, ist, wovon du süchtig wirst aus dem Hofladen?
Ja, es gibt vieles. Der Wein ist hervorragend, den sie dort anbieten. Die Wurst, ich mag beispielsweise besonders auch die geräucherten Filets dort. Das Gehacktes hat eine hervorragende Qualität. Das Rindfleisch, was dort angeboten wird, und die Rindfleischprodukte sind vom eigenen Vieh. Und ja, insbesondere natürlich immer wieder die Milchprodukte aus eigener Verarbeitung. Und natürlich gibt es dort auch weitere Ideen. Das heißt, man beschäftigt sich jetzt damit, dass man ab der nächsten Saison dort auch hochwertiges Eis herstellen will. Die Maschinen sind angeblich schon gekauft. Jetzt fehlt nur noch das Herstellungs-Know-how. Ja, logischerweise sind die Produkte nicht ganz so preiswert wie im Supermarkt. Aber heutzutage legen ja auch schon viele Leute Wert auf qualitätsvolle Nahrungsmittel, und das ist dort auf jeden Fall gegeben. Die Produkte, die Milchprodukte, die Fleischprodukte sind zwar nicht bio, weil das einen enormen Aufwand macht, aber sie sind nah dran, weil, wie gesagt, das gesamte Futter aus eigenem Anbau kommt, nicht behandelt worden ist mit Insektiziden und anderen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Ja, also auf nach Westerhausen.
Ja.
Insbesondere natürlich auch, um unsere regionalen Produzenten zu unterstützen.
Das ist ja auch jetzt ziemlich in Kommen, dass man jetzt ein bisschen kleinere Fleischzucht betreibt, als alles auf so Riesenanlagen.
Ja, ja, weil ganz einfach die Qualität besser ist.
Man kann sich eher um die Tiere auch kümmern.
Ja, das weiß auch jeder Fachmann. Wenn geschlachtet wird, dann sollte das entsprechende Vieh möglichst wenig Stress ausgesetzt werden, weil der Stress eine enorme Qualitätsverminderung darstellt. Selbst wenn die Tiere, sag ich mal, gut gefüttert und ernährt wurden. Eine ortsnahe Schlachtung und ein Leben irgendwo auf der Weide bieten ganz andere Qualität. Und das kommt immer mehr, als wenn die Schweine oder die Rinder einmal quer durch Europa gefahren werden.
Ja, da sieht man ja auch immer mal traurige Bilder im Fernsehen.
Ja. Ich habe das ja nun selbst alles miterlebt. Ich war ja selber mehrere Jahre als technischer Leiter in einem großen Schlachthof tätig vor der Wende und kann da mir durchaus ein Urteil bilden. Ja, und wie gesagt, diese Landgüter, diese Hoflehen sind im Kommen, und sie sind das Beste, was die Bauern eigentlich auch machen können. Und dieses Beispiel zeigt, dass das Risiko doch begrenzt es. Viele andere Betriebe heutzutage machen sich abhängig von einem oder wenigen Abnehmern. Das ist in diesem Fall hier nicht gegeben.
Das ist ein reiner Familienbetrieb.
Das ist ein Familienbetrieb, der sich auszeichnet durch Qualitätsprodukte, die er anbietet, durch eine sehr große Freundlichkeit. Und was auch noch mit erwähnt werden muss, im Winter wie im Sommer draußen ist eine Art Biergarten aufgebaut, im Winter drinnen. Man kann sich dort auch hinsetzen und kann die einen oder anderen Produkte probieren oder verkosten. Ja, und was ganz Persönliches vielleicht noch, demnächst, wenn nichts dazwischen kommt, wird es dort eventuell auch die gesamte Palette an Büchern aus meinem Verlag zu kaufen geben.
Und du hast ja so viele Bücher,
ja,
viele Interessenten, also man kann von der Natur bis zum Essen, bis über Geschichtliches, also wer regelmäßig unsere Sendung hört, der hat das ja auch schon ein bisschen mitbekommen, wie vielfältig auch dein Verlagsprogramm ist.
Mir geht es so wie den Landwirten. Ne? Regionaler Erzeuger, regionaler Autor hat natürlich auch zu kämpfen, ne? Um seine Bücher entsprechend bekannt zu machen und an Mann zu bringen. Das geht auch nicht von alleine. Soweit dazu.
Ja. Und jetzt möchtest du dich zwei Frauen widmen? Oder hast du noch was anderes?
Nö, können wir gerne. Mhm. Machen wir erstmal bei meinen bisher zwei erschienenen Büchern über Herzer Persönlichkeiten habe ich immer mal wieder Kritik bekommen, insbesondere auch von Damen, warum denn in meinen Büchern so wenig Lebensbilder von Frauen stehen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Personen leben alle nicht mehr, die stammen teilweise aus vergangenen Jahrhunderten. Und damals standen die Frauen halt zum großen Teil noch am Herd und haben sich um die Kinder gekümmert. Es waren Ausnahmeerscheinungen. Frauen, die schon im 18. und 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert Popularität erlangt haben. Darum habe ich mir für heute vorgenommen, dass ich heute mal zwei Frauen vorstellen möchte.
Ja, und das sind auch ziemlich streitbare Frauen.
Ja. Naja, die eine ja. mehr, die andere weniger, ja, wie das halt in vielen Familien auch so ist. Ja. Und auch sehr unterschiedlich, die beiden Damen. Es sind zwei Schwestern mit Namen Hoche, Geburtsnamen, die aus Gröningen an der Bode stammen. Ihr Vater war Theologe und Konsistorialrat und die Familie hatte zahlreiche Kinder, die alle im Elternhaus vom Vater und von Privatlehrern erzogen wurden. Und die Mutter hat sich ganz besondere Mühe gegeben, zusätzlich ihren beiden Töchtern die musikalischen und literarischen Interessen zu befördern. Musik und Literatur war ja damals, sag ich mal, in gutbürgerlichen Familien wie in Adelsfamilien so ein Standardprogramm, ja. womit sich dann die Frauen auch in ihrer Freizeit beschäftigt haben. Wie gesagt, Berufe sind ja den wenigsten nachgegangen damals. Da ist zum einen die jüngere Tochter bekannt geworden unter dem Namen Luise Aston. Sie wurde am 26. November 1814 in Gröningen geboren. Sie soll ein außergewöhnlich hübsches Mädchen gewesen sein. Zudem war sie gebildet und wohl erzogen. Aber damals war es auch noch üblich, dass sich die Eltern um die Verheiratung ihrer Töchter gekümmert haben und dass diesen Bestrebungen auch Folge zu leisten war. Und so wurde die hübsche und intelligente 17-jährige Luise in die Ehe mit dem reichen englischen Maschinenfabrikanten Samuel Aston gezwungen. Dieser war mehr als 20 Jahre älter als Luise und betrieb in Magdeburg und im Raum Magdeburg mehrere Fabriken. Die Ehe war jedoch von Anfang an scheinbar sehr problematisch und Luise war auch sehr unglücklich. Und schon als sehr junges Mädchen betrieb sie deshalb die Scheidung und wurde auch 1838, also bereits mit 24 Jahren, geschieden. Sie verließ dann die gemeinsame Wohnung in Magdeburg und Burg, hat die Familie gewohnt und hielt sich mit ihrer kleinen Tochter, die inzwischen zur Welt gekommen war, im Harz sowie in vielen kleineren Orten in Anhalt auf. Dann ging sie nach Berlin. Elternhaus und Ex-Mann bedrängten sie aber und sie ließ sich überzeugen zu einer erneuten Eheschließung mit Samuel Aston. Das Ganze ging aber nicht lange gut. Unüberbrückbare Gegensätze führten 1844 zu einer endgültigen Trennung. Inzwischen waren zwei weitere Töchter jedoch hinzugekommen. 1845 siedelte Luise dann mit ihrer zweiten Tochter nach Berlin über, um dort literarisch tätig zu werden. Sie schloss sich dort einigen Vereinigungen an, die als modern und revolutionär galten. Ihre neuen Freunde brachten ihr auch da die absolute Emanzipation nahe. Und sie nahm sich des Ganzen an und führte fortan einen Lebenswandel, der in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft schlecht ankam. Sie schrieb einige Bücher aus dem Leben einer Frau, meine Emanzipation, sowie ein Gedichtband, Wilde Rosen. Und anfangs sorgten alle Werke für großes Aufsehen. Auch ihr Aussehen sorgte in Berlin für großes Aufsehen. Sie orientierte sich dabei an der französischen Schriftstellerin George Sand.
Ist eigentlich bekannt.
Hat ja auch unter anderem in Mallorca gearbeitet und gelebt. Ja, und ging mehr oder weniger mit Männerklamotten rauchend durch Berlin, saß in Lokalen, trank Alkohol. Und all sowas kam natürlich im 19. Jahrhundert nicht gut an. Mit ihren Forderungen der völligen Gleichstellung der Geschlechter, der Freiheit, der Liebe und der Liebeswahl auch für die Frau erregte sie in der Berliner Gesellschaft große Empörung. Es dauerte nicht lange und sie wurde als staatsgefährdende Person aus Berlin ausgewiesen. Das war damals noch so. Wenn man kein Bürgerrecht hatte in einer Stadt, konnte man also gezwungenermaßen ausgewiesen werden. Erst dann, wenn man dieses Recht, sage ich mal, zuerkannt bekommen hatte, war das nicht mehr möglich.
Aber es gibt ja noch andere Städte.
Es gibt noch andere Städte und so ging Asten mit ihrer Tochter nach Hamburg. Jedoch auch dort gab es bald großen Ärger. Inzwischen war ihre Schrift Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung erschienen und sorgte für riesige Empörung.
Und keiner wollte es gelesen haben, aber alle wussten was drüber. So ist es ja meistens.
So ist es oftmals. Ja. Gut, damals war das sicherlich alles noch anders. Ne? Ja. Es ist ja nicht so wie heute, wo man ja im Grunde genommen jeden Buchtext schon im Internet findet. Ne? Das war schon gewissen Kreisen nur vorbehalten.
Ja,
die einfache Bevölkerung hatte erstens nicht das Geld, sich Bücher zu kaufen und zweitens wären sie wahrscheinlich mit solchen Themen auch überfordert gewesen. Und wieder ging Luise Asten auf Wanderung. Sie ging 1947 in die Schweiz und dort traf sie mit größter Wahrscheinlichkeit auf den doch recht bekannten Maler Johann Baptist Reiter, der sie entsprechend porträtierte. Und zwar als rauchende junge Frau mit einer Zigarre in der Hand. Dieses Gemälde existiert noch heute und ist in Österreich, in Linz, im Landesmuseum anzuschauen. Dann kam das Revolutionsjahr 1948 und sie ging wieder nach Berlin und nahm an den Straßenkämpfen teil und schloss sich als freiwillige Pflegerin den Freikorps von Ludwig von der Tann an und nahm am schleswig-holsteinischen Feldzug teil. Während dieses Feldzuges lernte sie ihren zweiten Mann, den Arzt Daniel Eduard Meyer, kennen, den sie auch heiratete, und fortan hieß sie Meyer. Nach den Kriegen kehrte sie mit ihrem Mann nach Berlin zurück und veröffentlichte ihren Roman Lydia. In der Märzrevolution 49 gab sie dann einige Nummern der Zeitschrift Der Freischärler heraus. Ihre Veröffentlichungen, die stießen jedoch wieder auf großen Widerstand in der bürgerlichen Bevölkerung. Und so zog man von Berlin weg nach Bremen. Von dort stammte ihr Mann, der auch das Bremer Bürgerrecht besaß. Doch auch in der Landesstadt Bremen war Luise schnell nicht mehr willkommen und wurde erneut überwacht. 1855 verlor Luises Ehemann Dr. Meyer dann seine Chefarztstellung als Chefarzt am städtischen Krankenhaus in Berlin. Das hatte mit seiner ganzen ideologischen Einstellung vorrangig zu tun. Daraufhin verdingte sich das Paar als Arzt und Krankenpflegerin auf russischer Seite im Krimkrieg. Und danach gingen sie in verschiedene andere europäische Länder, unter anderem nach Polen, nach Rumänien, nach Österreich. In Österreich, in Wangen, starb Luise Aster im Alter 57 Jahren am 21. Dezember 1871. Damit hatte ein bewegtes und zum Teil auch aufrührerisches Leben ein Ende gefunden.
Ja, also langweilig war es nie, aufregend war es immer.
Ja. Das blanke Gegenteil zu Luise war ihre ältere Schwester Eulalia Therese. Sie wurde genauso wie ihre jüngere Schwester im Elternhaus erzogen. Jedoch wandte sie sich schon in jugendlichem Alter stark dem kirchlichen Glauben zu. Sie begann auch schon im jugendlichen Alter erste Bücher oder erste Veröffentlichungen vorzunehmen. Bei einem Besuch mit ihren Eltern in Magdeburg lernte sie einen jungen Theologen kennen mit Namen Friedrich Merx. Der hatte gerade sein Studium abgeschlossen und eine Stelle in Bleicherode bei Nordhausen übernehmen können. Dem Wunsch der Eltern folgend verlobte sich Eulalia mit dem jungen Lehrer. 1837 heiratete sie Friedrich Merx. Am 2. November 1838 wurde ihr Sohn Adalbert Merx geboren. Eulalia veröffentlichte in der Folge weitere Bücher, unter anderem vorrangig Gedichte.
Und sie war alles, auch musikalisch, ja?
Ja, das zudem. Alles lief gut in der kleinen Familie Merx, ganz im Gegenteil zur vorher geschilderten Schwester Luise. Doch schon 1843 endete das Glück und ihr Ehemann starb. Eulalia, nun alleine mit ihrem kleinen Sohn, zog nach Halberstadt zu ihrer unverheirateten Schwester, der dort auch das Gymnasium besuchte. Um die Haushaltskasse aufzubessern, begann Eulalia in dieser Zeit verstärkt mit der Schriftstellerei und veröffentlichte einige Werke, unter anderem Mutter und Tochter, eine Novelle, Blätter aus dem Tagebuch einer Christin, Gedicht und Aufsätze, Lebensskizzen, eine Erzählung, Cäcilie und ein Roman, Philine. Eulalia hatte eine große Verwandtschaft. Sie hatte ja noch 7 Geschwister. Und im Gegensatz zu ihrer jüngsten Schwester, die nachweislich kaum Kontakte zu den anderen Geschwistern hatte, hatte sie ein recht gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern. Und so zog sie nach Oberschlesien zu ihrem ebenfalls verwitweten Bruder Ernst Hoche. Bei diesem vertrat sie einige Jahre die Mutterstelle. 1851 zog Eulalia mit ihrem Sohn dann nach Thüringen, wo Adalbert eine bekam dort eine Art Stipendium, sagen wir es mal so, an der Landesschule Forta.
Ah ja.
Das war was Außergewöhnliches.
Schöne
und
Ecke.
Da sie ja, wie gesagt, nicht über finanzielle Mittel verfügte, kam dieses Stipendium genau richtig. Der Sohn erhielt dort eine humanistische und philosophische Ausbildung und lernte auch verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel Syrisch und Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Aus dieser Zeit stammen dann auch die Aussagen des Sohnes, dass es sein Wunsch wäre, Sprachwissenschaften zu studieren. Diese Studien allein versprachen jedoch keine sicheren Zukunftsaussichten, was die Mutter veranlasste, ihren Sohn dazu zu bringen, an der Philipps-Universität in Marburg neben Philologie auch Theologie und Philosophie zu studieren. Nach 3 Semestern wechselte der Sohn nach Halle-Saale, dem damaligen Zentrum der biblisch-orientalischen Studien, wo er 4 Semester verbrachte. Dann ging er nach Breslau, wo er an der Philosophischen Akademie promovierte. Anschließend ging Adalbert nach Jena, wo er an der Theologischen Fakultät habilitierte. Seine akademische Tätigkeit begann Adalbert Merx 1865 in Jena mit einer Vorlesung über das Buch Joël. Eulalia Merx folgte ihrem Sohn 1865 nach Jena sowie auf seinen folgenden Professuren in Tübingen, Gießen und Heidelberg. An allen diesen Stationen war Eulalia weiterhin schriftstellerisch tätig und das nicht ohne Erfolg. Sie veröffentlichte teilweise und auch unter Pseudonym weitere Werke. Eulalia war bis ins hohe Alter äußerst aktiv und auch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Sie starb am 9. Mai 1908 in Heidelberg. Im Gegensatz zu den Werken ihrer Schwester Luise stand Eulalia in ihren Schriften radikalen Positionen fern. Sie selbst war ein tief religiöser Mensch, was sich in ihren Schriften widerspiegelt, die häufig erbaulich-erzieherischen Charakter hatten.
Alles couragierte Frauen.
Ich denke mal, zwei sehr couragierte, engagierte und gebildete Frauen, die jedoch heutzutage kaum noch einer kennt.
Ja, das Frauen wurden ja damals auch nicht gerade so in Vordergrund gerückt, außer die Schwester natürlich.
Ja, wenn wir über unsere deutschen Dichter und Denker sprechen, fällt mir eigentlich so spontan keine Frau ein, oder?
Ja.
Die meisten Werke sind auch vergessen worden.
Ja, dann gab es Kriege, andere Zeiten und wieder neue Moden. Es gibt ja auch sozusagen bestimmte Stilrichtungen und eben auch Mode in der Literatur, was jemand gerne liest.
Ja, das eine oder andere, das muss man halt mal wieder ans Licht ziehen.
Ja, ja.
Vielleicht interessiert sich der eine oder andere.
Und durch die Bilder wird das auch aufgelockert und du hast ja auch immer so einen Stil, der auch einen motiviert, immer weiter zu lesen.
Ja, ich denke mal auch, ich gebe mir auch immer Mühe, nicht zu viele Details reinzubringen, weil das merkt man sich ja sowieso nicht.
Ja, ne?
Und es ist ja auch nicht, jedes Ereignis muss ja nicht unbedingt mit einem exakten Datum verbunden werden.
Ja.
Wer merkt sich das?
Das ist
ja? Ich mache ja keine wissenschaftlichen Niederschriften, sondern meine entsprechenden Publikationen sollen ja mehr zur Information, aber auch zum Spaß und zur Erheiterung dienen.
Und das
ganz
Buch,
einfach ein bisschen zur Bildung.
Was du vorgestellt hast, oder die beiden Bücher, kann man auch am Strand lesen.
Ja, ja.
Oh, ja, auf der Liege lesen.
Der eine liest lieber, sag ich mal, Prosa, Romane,
ja,
Krimis
schon,
und so hat jeder
ja auch
seine.
Wäre so einseitig wäre.
Ja. Ich werde mir Mühe geben, es folgen sicherlich noch weitere Bände, auch in Zukunft weitere Damen in Lebensbildern vorzustellen.
Ja.
Falls da irgendeiner von unseren Hörern Ideen haben sollte, kann er sich gern melden.
Ja, auf jeden Fall.
Meine Mailadresse und so weiter sollte ja mittlerweile bekannt sein, weil es ist doch teilweise ein recht mühsames Geschäft, entsprechende Persönlichkeiten noch ausfindig zu machen und mehr als 4-5 Zeilen zu finden.
Was das alles mal so für Damen waren, ja, wie die gelebt haben.
Ja.
Ja, auf dem Bild sieht man ja nur, wie die Mode damals war und gekleidet, wie sie waren. Aber das ist schon interessant, was die wohl so alles getrieben haben.
Ja, und sind ja nur sehr wenige überliefert, sage ich mal.
Ja, ja.
Ja, das hat man ja selbst bei Leuten wie aus dem Adel, die Frauen von Grafen, Herzögen, selbst Königen, ne, von denen man kaum Informationen findet.
Es kann immer nur sein, wenn man auch jemanden, die ein bisschen, vielleicht auch Langeweile hat und ein bisschen über ihr Leben und über ihre Kinder und was geschrieben hat, das kann schon sein. Aber sobald ein Umzug ansteht, da ist es ja schon immer, was war's, was soll das, ja?
Ja. Es ist ja auch bei vielen Frauen so gewesen, die Menschen damals sind ja nicht alle so alt geworden wie heute.
Das stimmt. Ne?
Und auch damals ist schon so gewesen, dass häufig die Männer frühzeitig gestorben sind.
Mhm.
Und eine entsprechende Absicherung mit Witwenrente und dergleichen gab es ja damals nicht. Wenn die Frauen dann noch kleinere Kinder hatten, oder Kinder, auch schulpflichtige Kinder, sind sie ja sehr, sehr schnell in große Not geraten, obwohl es ihnen zuvor immer eigentlich recht gut ging.
Ja.
Ja, nachdem wir jetzt doch über einige Persönlichkeiten und damit kulturelle Dinge berichtet haben, wollen wir abschließend für unsere heutige Sendung noch ein bisschen über Baumfreundschaften reden.
Eben.
Ich hatte ja in der Vergangenheit schon öfters ein bisschen über Wald, über Bäume, über Leben im Wald berichtet.
Ich glaube, da wirst du auch nie fertig werden und kannst ewig
erzählen. Ja, da gibt es ja auch immer wieder noch vieles Interessantes.
Ja.
Ne? Ja, wir alle kennen Bäume. Doch was wir zu kennen glauben, sind nur die Sprossachsen, also Stämme und Zweige und Blätter der holzigen Gewächse. Über den großen Teil der Bäume, der sich unter der Erde befindet, wissen wir dagegen verhältnismäßig wenig. Das trifft nicht nur auf Otto Normalbürger zu, sondern auch auf die Wissenschaft. Über die erfolgreichen Symbiosen von Bäumen und Pilzen, aber auch von Kooperationen oder Freundschaften von Bäumen untereinander wird selten berichtet. Jedoch ereignet sich im Waldboden so einiges. Unsere heimischen Wälder, unsere Urwälder, also Buchenwälder und Laubmischwälder, sind bestrebt, soziale Gemeinschaften zu schaffen und diese auch zu erhalten. Das ist ihr ureigenes Interesse, denn Bäume, der einzelne Baum oder kleine Gruppen von ihnen, stehen der Umwelt recht hilflos gegenüber. Jedoch ist es bei den Bäumen wie bei den Menschen. Gemeinsam geht es besser. Grundlegende Erkenntnisse zu dem, was in der Erde dort abgeht, haben Forscher eigentlich erst in den letzten 10 Jahren gesammelt. Und das vor allen Dingen an der Universität Turin. Es konnte dort nachgewiesen werden, dass Bäume und andere Pflanzen ihre eigenen Wurzeln von denen anderer Spezies unterscheiden können. Zudem konnten Forscher in Fichtenwäldern und der Schweiz und auch in Buchen- und Eichenwäldern im Harz nachweisen, dass es verflochtene Netzwerke zwischen den Wurzeln von Bäumen und einer Art gibt. Die Bäume helfen sich also gegenseitig und tauschen im Normalfall Wasser und Nährstoffe miteinander aus. Nun ist es ja so, dass in einem Wald jeder Baum einen anderen Standort hat. Der eine hier hat halt besseren, nährstoffreichen Boden, der nächste Felsien. Ne? An einem Standort ist es feuchter, an einem anderen ist es trockener. Und somit stellen diese unterirdischen Vernetzungen eine große Bedeutung für den Wald dar.
Das macht ja sicherlich auch für die Ansiedlung der Bäume, dass man sich da Gedanken drüber machen muss, vielleicht.
Ja, man weiß heute beispielsweise auch schon, was immer noch sehr schwer zu erforschen ist, dass ein Wald, sag ich mal, oder mehrere Bäume, auch tote Bäume am Leben erhalten. Insbesondere, wenn die Bäume, wie man immer so schön sagt, geerntet wurden.
Mhm. Ne?
Oder wenn ihnen etwas passiert ist, dass sie durch Sturm, Brand oder dergleichen irgendwie ja ihre Kronen und Stämme verloren haben. Dann ist häufig zu beobachten, dass, wenn es sich um große Wurzelwerke handelt, diese von ihren Nachbarn weiter mit versorgt werden, um dieses Netzwerk, das Unterirdische, nicht zu unterbrechen. Das kann Jahrhunderte dauern.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Und was man heute auch weiß, ja, ist, dass es eine große Anzahl von Bäumen, insbesondere Eichen, Buchen, Eschen und dergleichen gibt, die geerntet wurden und anschließend wieder neu ausgetrieben wurden. Und auf dem alten Wurzel ein neuer Baum entstanden ist.
Mhm.
Da sieht man dann oftmals, dass unten irgendwie so ringsrum um den Stamm Narben zu sehen sind, so Verwachsungen.
Mhm.
Ne? Das Wurzelwerk ist dann ein uraltes, Es gibt Fachleute, die der Meinung sind, dass es in unseren Wäldern Wurzelwerke gibt, die mehrere tausend Jahre alt sind.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja. Und eine große Buche oder eine große Eiche wird schon alleine viele hundert Jahre alt. Ja, das ist also doch schon in Ansätzen erforscht. Dennoch teilen sich die Bäume mit ihren Artgenossen die Nahrung und peppeln zum Teil sogar ihre eigene Konkurrenz wieder auf. Denn nur in großen Gemeinschaften sind die Bäume stark in einem gesunden Wald. Und so wird in einem gesunden Buchenwald dafür gesorgt, dass das Blätterdach im Sommer möglichst dicht ist, damit das von den Bäumen geschaffene feuchte Klima Bestand hat. Und wenn Sie jetzt bei unserer großen Hitze beispielsweise durch unsere heimischen Buchenwälder gehen, da sehen Sie, dass darunter fast nichts mehr wächst. Kahl unten. Das Einzige, was da unten noch steht, sind junge, kleine Buchen, die von ihren Müttern versorgt werden. Und die dann darauf warten, irgendwann den Startschuss zu kriegen, wenn ein großer Baum sein Leben aushaut und oben was frei wird, so dass Sonne durchkommt und Photosynthese starten kann, entsprechend loszuwachsen. Wenn wir so durch einen Buchenwald gehen, dann sehen wir immer viele kleine, 3-4 Zentimeter starke, 2-3 Meter hohe Buchen, wo wir denken, die sind vielleicht 3, 4, 10 Jahre alt, wie auch immer. Diese Bäume dort unten wachsen enorm langsam. Die sind teilweise schon 100 oder 150 Jahre alt. Die wachsen ganz, ganz langsam. Sie sind gerade so am Überleben.
Das ist kaum messbar sozusagen.
Und warten praktisch auf den Startschuss, dass ein anderer Baum aufgibt und sie dann die Lücke ausfüllen können.
Das muss sozusagen ein geduldiger, sehr geduldiger Baum sein.
Wir sehen also unleugbar, dass wir vieles noch nicht wissen und dennoch täglich über Dinge reden, besonders im Naturschutz, die nicht geklärt sind und wo wir mehr bewirken können, wenn wir nichts tun.
Also erstmal beobachten, abwarten und.
Es ist auch heutzutage erwiesen, dass das Pflanzen von Bäumen grundsätzlich Probleme mit sich bringt. Jeder Baum, der schon mal irgendwo gewachsen ist, und dann entfernt wird. Der wird ja entfernt, indem große Teile seiner Wurzeln verletzt werden.
Ja.
Das sind auch die Probleme, die wir teilweise haben, nach solchen Stürmen und dergleichen. Im Wald an sich, also in unseren heimischen, ich rede jetzt nicht von den Fichtenwäldern, Buchen, Eichen, andere Laubbäume, fallen eigentlich verhältnismäßig wenig Bäume, Stürmen zum Opfer. Die haben die entsprechenden Wurzelsysteme. Die entstehen aber bei künstlich angepflanzten Waldbestand nicht. Die Bäume erreichen nie diese Wurzelsysteme, die ein natürlich wachsender Baum erreicht. Und darum werden gepflanzte Bäume auch nie so alt. Manchmal weniger zu tun, ist eben effektiver als undurchdachter Aktionismus. So kann man das, glaube ich, ruhig stehen lassen.
Ja.
Und schauen Sie sich mal den Wald an. In Zukunft etwas genauer die einzelnen Bäume. Sie werden viele Dinge feststellen, wie ich eben geschildert habe. Überall kleine Bäume, die warten darauf, dass sie wachsen. Bäume, die gezwungenermaßen irgendwie schief wachsen. Kein Baum wächst von sich aus schief. Jeder strebt senkrecht nach oben. Physikalisch dadurch bedingt, dass man dann die größte Standfestigkeit hat. Wenn man einen Großteil seiner Kraft aufbringen muss, weil man schon eine Hebelwirkung, also einen schräg wachsenden Baumes ausgleichen muss, dann ist das für den Baum extrem schwer. Das gibt sich aber oftmals später, wenn die kleineren Bäume dann die Chance bekommen, nach oben ans Licht zu kommen, dann richten sie sich zum Teil wieder auf oder sie bilden neue Triebe, die senkrecht emporsteigen und die alten Schrägen sterben dann irgendwo ab. Ja, ich hoffe, dass dieser kurze Beitrag ein bisschen dazu beigetragen hat, den heimischen Urwald, Eichen, Buchen, Laub, Mischwald in Zukunft mal mit anderen Augen zu sehen. Es gibt da also überall was zu entdecken, ne? Allerdings ist halt vieles noch unerforscht. So ist es bis heute vollkommen unklar, obwohl es die verschiedensten Hypothesen und dazu gibt, wie denn das Wasser in einem 20 oder 30 Meter hohen Baum bis in die Spitzen kommt. Man hat dazu keine nachweisbare Erkenntnis.
Ja, es muss ja, wenn nach oben ist, nach unten, könnte man es sich ja immer gut vorstellen. Ja, aber umgedreht, das ist immer...
20, 30 Meter nach oben das Wasser zu bringen, ne, ohne Pumpen und dergleichen, ist schon eine unwahrscheinliche Leistung. Ne?
Ja, man muss es ja
und
bestimmte...
Und wie die Bäume das erbringen, wissen wir nicht.
Es gibt eben halt noch keinen gläsernen Baum.
Nee, also...
Hat sich noch keiner beworben.
Forstwissenschaftler und Biologen und dergleichen gehen davon aus, dass unsere Meere, wo es ja auch noch wahnsinnig viel Unbekanntes gibt, besser erforscht sind als unsere Waldböen und was da denn vonstatten geht.
Ja,
ist
weil
auch,
man sich
ist
sagt,
auch schwierig. Man kriegt einen großen Baum schlecht irgendwo in ein Forschungslabor. Man muss sich da dann, ne, und die Prozesse, die dort abgehen, die dauern teilweise, ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Hm. Ja, die können in einem Menschenleben noch nicht mal vollständig erforscht werden.
Das ist unvorstellbar.
Weil so eine kleine Buche beispielsweise schon länger da steht, wie ein normales Menschenleben andauert. Hm. Vielleicht, was vielleicht dazu führen sollte, unseren Wald, aber auch alle anderen Pflanzen in Zukunft etwas mehr mit anderen Augen zu sehen.
Nicht so als gegeben hingenommen werden. Ach, das steht da schon immer.
Ja.
Ja.
Die das Zeit war's ist, dann wieder für heute.
Ja, die Zeit ist gleich um. Das war's für heute, ja. Viel Interessantes habe ich gehört. Und du hast wieder uns ein bisschen klüger gemacht. Oder auch für den Wald mit anderen Augen zu sehen.
Ja, mein Anliegen ist
fürsorglicher.
Ja auch dabei, dass der ein oder andere sich vielleicht die Mühe macht, sich noch ein bisschen weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Und heutzutage habe ich ja die Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Es gibt Bücher ohne Ende. Ich kann im Internet recherchieren. Ich finde dort derartige Studien und dergleichen. Und wenn mich das interessiert, kann ich mich dort durchaus weiter schlau machen, ne?
Ja.
Ja, dann verabschieden wir uns.
Ja, einen heißen Sommer brauchen wir uns ja nicht mehr wünschen.
Und, nee.
Aber einen schönen Sommer, einen angenehmen Sommer.
Schöne Ferien.
Wer Urlaub hat, schöne Ferientage. Ja, und einfach mal die Seele baumeln lassen.
Genau.
Seele baumeln lassen. Ja, und es verabschieden sich recht herzlich Constanze Holthoff und
Bernd Sternerl.